Domradio weltweit.
Überfüllte Lager, wartende, verzweifelte Menschen, Grenzen, die wieder hochgezogen werden und Behörden, die mittlerweile auch Gewalt anwenden, um die Flüchtlinge dahinter zu halten. Diese Bilder sehen wir mittlerweile täglich in den Nachrichten. Und die Organisatoren der Refugees Foundation, die wollten bei diesen Bildern nicht mehr tatenlos zusehen. Darum begannen sie letzten Herbst mit ihrem Engagement. Und was sie da machen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes das, was Papst Franziskus von den Menschen und von seiner Kirche fordert, nämlich rausgehen, an die Ränder gehen. Die Macher von der Refugees Foundation, die fahren an die Ränder, und zwar die Ränder der EU. Mit vollgepackten Transportern fahren sie dahin, sie helfen auf den griechischen Inseln, in den Balkanstaaten und in Calais, eben überall dort, wo immer mehr Flüchtlinge stranden und verzweifelt darauf hoffen, doch noch weiter reisen zu dürfen. Von Ihrer Reise erzählen Sie uns heute hier bei uns in Domradio weltweit. Ich bin Nina Rotscheid, herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch an die Bilder aus der ungarischen Stadt Röschke? Das war letzten Herbst. Röschke liegt an der Grenze zu Serbien, also eine EU-Außengrenze. Und weil da immer mehr Flüchtlinge rüberkamen, machte die ungarische Regierung letzten Herbst die Grenze zu. Dann kam es zu Tumulten und erstmals mussten wir hier im Fernsehen Bilder sehen, wie die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Flüchtlinge vorging, die nach Europa wollten. Das war damals so etwas wie die Initialzündung für den Verein Refugees Foundation hier aus Köln. Nicole Malme, die ist eine der Gründerinnen und sie ist heute hier bei uns im Studio. 2 Stunden wird sie uns von ihrem Verein erzählen, von ihrer Arbeit und von ihren Erfahrungen, aber auch von ihrer Motivation. Herzlich willkommen, Frau Malmedy.
Sehr gerne.
Frau Malmedy, damals war das eine Grenze, die zugemacht wurde. Seit vergangener Woche steht fest, die Balkanroute ist endgültig dicht. Wenn Sie solche Meldungen hören, was überwiegt da bei Ihnen? Mitgefühl oder eher Wut über die Politik?
Ja, es war ja klar, dass irgendwann die Grenzen geschlossen werden würden und dass das alles kontrollierter abgehen muss. Aber in allererster Linie für die Menschen, die natürlich vor Ort sind, ist es grausam da, wenn man die Zustände sieht, dass die jetzt inzwischen schon fast Calais-ähnliche Zustände haben. Die sitzen in Idomeni im Wasser, es regnet permanent, die Zelte sind nass, Kinder werden geboren. Kleine Kinder spielen den ganzen Tag draußen in der Matsche. Das sind erschreckende Bilder, da müsste man ganz dringend etwas tun.
Auf genau dieser Balkanroute hat ja im September 2015 alles angefangen mit Ihrem Verein, der damals noch keiner war. Wie kam es dazu?
Ich habe am Abend vor diesem besagten Montag, an dem wir losgefahren sind, war ich hier in Köln im Konzert in der Philharmonie und kam nach Hause und habe eben diesen Aufruf gelesen und habe mir gesagt, so, ich packe jetzt morgen mein Autochen voll und fahre runter und dann wollen wir doch mal gucken. Und dann habe ich mir gedacht, in dieser Gruppe, das war damals eine der wenigen Gruppen, die sich um Flüchtlinge oder anfing, sich um Flüchtlinge zu kümmern und sich dem Thema widmete, und habe einen Aufruf gestartet und habe gesagt, ich fahre, wer kommt mit? Und da haben sich dann Montagmorgen bei mir 2 Menschen gemeldet, unter anderem eben auch Daniela Neuendorf, die ja mit mir zusammen dann später den Verein gründen wird. Haben mich angerufen, wir haben 5 Minuten telefoniert. Die beiden konnten jeweils ihre Firmenwagen nehmen. Daniela hat über ihr Mütternetzwerk in Widdersdorf ihr Auto bis unter den Rand mit Babynahrung, Babykleidung und allen möglichen Sachen gefüllt. Bei mir sind im Laufe des Montages Spenden eingelaufen von Menschen, die ich nie gesehen hatte, von denen ich nichts gehört hatte, die ich nicht kannte, die mir Babymilch gebracht haben, Windeln gebracht haben und alles Mögliche. Dann haben wir damit das 2. Auto gefüllt am selben Abend noch und sind um 10 Uhr auf die Fahrt gegangen.
Einfach so.
Röschke war das Ziel, aber wir haben schon unterwegs gehört, dass die Ungarn da wohl ihren Zaun hochziehen, beziehungsweise dass die Grenze da geschlossen ist, sind dann erst nach Nickelsdorf gefahren. Das ist der Übergang von Ungarn nach Österreich und waren auch in Hegeshalom. Das ist sozusagen, das ist quasi parallel nebeneinander. Das ist der eine Bahnhof und sind da den ersten Menschen begegnet, die tatsächlich, wie unser Titel das auch im Verein ja sagt, on the run waren. Daher kam auch ursprünglich der Name, die einfach, ja, die waren da mit Kindern und alten Leuten und jungen Leuten und Rollstühlen und Krücken und alle zu Fuß und die waren wie getrieben. und konnten dort aber nicht helfen, weil da ziemlich viele Helfer, die waren sehr gut aufgestellt, hatten ein großes Lager und da war auch eigentlich alles vorhanden, was sie so brauchten. Und wir haben dann beschlossen, doch noch nach Röschke zu fahren, obwohl es zu ist. Standen dann ganz plötzlich an einer Straße, über die wir eine Stunde vorher noch gefahren waren. Da waren dann so Panzerbremsen plötzlich hingelegt. Dann mussten wir kehrt machen und uns einen anderen Weg suchen, sind dann in Röschke angekommen. Da war schon alles leer, menschenleer, bis auf die Organisatoren dieser Hilfe da vor Ort. Da waren noch ein paar da, mit denen wir uns dann unterhalten haben. Und die haben uns dann in eine andere Stadt von Ungarn, Szeged, geschickt. Dort war ein Infopoint schon aufgestellt, so eine Holzbude, wo sich Flüchtlinge Handys aufladen können, Informationen holen können und wo Helfer sich auch informieren können. Und da haben wir dann unsere Sachen abgegeben.
Wie sind Sie denn eigentlich da untergekommen? Also wie sah Ihr eigener Alltag aus und der Ihrer Mithelfer?
Auf der allerersten Reise, wir sind dann, wie gesagt, wir wollten eigentlich in Szeged bleiben. Es war auch ein sehr netter Ungar, mit dem wir ins Gespräch kamen, der sagte, ich habe eine Wohnung, die steht leer, die könnt ihr haben. Ihr müsstet nur bei mir duschen, weil da war kein fließend Wasser. Also wir hätten da übernachten können. Wenn er nicht dann irgendwie im Nachsatz gesagt hat, es heißt, die Österreicher machen die Grenze zu Ungarn zu. Sprich, wir wussten gar nicht, ob wir wieder überhaupt nach Hause kommen. Es hätte ja sein können, dass wir am nächsten Tag vor der Grenze stehen und wir stehen ja da nicht alleine. Und da waren wir uns relativ einig. Ich glaube, es hat keine 5 Minuten gedauert. Wir saßen alle 4 im Auto und sind danach in der Nacht noch nach Wien gefahren. Das heißt, wir waren dann über 24 Stunden wach und haben uns dann da irgendwo so ein kleines Hotelchen gesucht und haben uns nur noch hingelegt und geschlafen bis zum nächsten Morgen.
Haben Sie sich vorher schon mit dem Thema Flüchtlinge so konkret beschäftigt oder waren Sie auch überwältigt von diesen ersten Eindrücken, von dem, was Sie da gesehen haben, was Sie da erwartet hat?
Ich glaube, das ist egal, wie viel man sich damit beschäftigt, solange man das nicht mit dem eigenen Auge gesehen hat, ja, und mit der eigenen Nase mit der sieht man nicht, mit der riecht man, den Menschen nahe gekommen ist und den Menschen geholfen hat und ansatzweise im Blick und im Zustand der Menschen auch deren seelisches und körperliches Leid spüren kann, kann man das überhaupt nicht, Fernsehen kann das nicht ersetzen.
Welches Bild ist Ihnen von dieser ersten Reise bis heute noch am präsentesten?
Die Skischuhe, die einer in Nickelsdorf ausgepackt hat, da wo die Rotkreuzspenden gesammelt wurden.
Skischuhe?
Ja.
Es war eine Spende, die jemand abgegeben hat?
Ja.
Okay.
Es gibt ja da so eine Kuriositätensammlung. Ich glaube, wenn alle die Spenden sammeln oder gesammelt haben in den letzten Monaten, das zusammenstellen würden, was an Kuriositäten alles abgegeben wurde. Ich meine, wir hatten neulich auf Samos ein Giraffenkostüm, ein komplettes, so ein ganzes wie Karneval eigentlich. Dann könnte man durchaus einige Theater dieser Welt bestücken mit Kuriositäten.
Also ein Kuriositätenkabinett ist die Kleidersammlung auch. Das kann wahrscheinlich auch jeder bestätigen, der da schon mal mitgearbeitet hat. Nicole Malmedy war das von dem Kölner Verein Refugees Foundation, der in Eigenregie an die Randgebiete Europas fährt und da den Flüchtlingen hilft. Ja, und Calais ist ja eigentlich gar kein Randgebiet der EU. Trotzdem herrschen da Zustände, die mittlerweile schon als Dschungel bezeichnet werden und von denen jeder, der da war, sagt, das kann man sich nicht vorstellen, was da für Zustände herrschen. Und warum? Darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit.
Im Moment schauen alle nach Idomeni. Wir Medien, wir berichten über die Zustände an der Balkanroute. Und was manchmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, das ist die Lage in Calais in Frankreich, obwohl die Situation da mindestens genauso dramatisch ist. Ja, und das ist eine beschämende Situation, weil sie inmitten einem der reichsten Länder Europas sich abspielt. Calais wird mittlerweile der Dschungel genannt, eine provisorische Zelt- und Barackenstadt, die im vergangenen Jahr entstanden ist. Dort und einige Kilometer weiter Richtung Dünkirchen, da haben sich mittlerweile tausende Menschen angesiedelt, denn sie wollen weiter durch den Eurotunnel nach Großbritannien. Nur, das wird immer schwieriger, beziehungsweise ist fast unmöglich, denn die britische Regierung tut alles, um die Flüchtlinge fernzuhalten. Auch der Kölner Verein Refugees Foundation, den wir heute hier in Weltweit vorstellen, der fährt in regelmäßigen Abständen nach Calais und Daniela Neuendorf war zuletzt im Februar dort in der Region. Sie kann heute nicht bei uns im Studio sein, aber sie ist jetzt hier am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Neuendorf.
Guten Tag. guten Tag.
Frau Neuendorf, ich las bei Ihnen in Ihrem Blog, wir haben schon viel gesehen. Fluchtrouten und Camps in Serbien, in Kroatien, in Griechenland, aber Dünkirchen in Frankreich übersteigt jedermanns Vorstellung von Unmenschlichkeit. Was haben Sie auf Ihren Touren dorthin erlebt?
Man muss verstehen, dass Dünkirchen und Calais sind zwei unterschiedliche Camps. Calais ist, wie gesagt, direkt an der Hafenanlage, wo es zum Eurotunnel rübergeht. Und in Dünkirchen, das sind ungefähr 35 Kilometer entfernt, auch direkt am Wasser, ebenfalls ein Makeshift-Camp, wie wir das nennen, also ein ganz primitives Zeltcamp, was sich da aufgebaut hat. In Dünkirchen leben im Schnitt ungefähr 2.500 Menschen. Das sind vornehmlich kurdische Familien, die in den anderen Camps aufgrund der ethnischen Probleme innerhalb der einzelnen Volksgruppen vertrieben worden sind. Und die sitzen in Dünkirchen und versuchen dort zu wechseln. Dieses Camp ist aufgelöst worden vor 2 Tagen von dem couragierten und sehr, sehr, sehr menschlichen Bürgermeister in Dünkirchen, der einige Kilometer weiter ein richtiges Camp nach UNHCR-Standards aufgebaut hat und jetzt die Familien dorthin übersiedelt. Und wir Freiwilligen helfen von nun an in diesem neuen Camp, weil wir nicht mehr zusehen konnten, wie dieses Camp im Schlamm versunken ist.
Das ist jetzt das Camp in Dünkirchen. Und in Calais sind die Zustände aber nach wie vor schrecklich. Wir sehen Bilder von Menschen, die da wirklich in Baracken leben, seit langer Zeit schon. Und die französischen Behörden lassen das ja offensichtlich geschehen. Warum? Ist das ein Wegschauen oder soll das auch so eine Strategie der Abschreckung sein? Was vermuten Sie?
Also genau wissen tun wir das nicht. Was wir halt beobachtet haben, dieses Camp gibt es seit über 2009, das hat mal angefangen mit 2, 3 Zelten von Menschen, die sich dort niedergelassen haben, um nachts versuchen rüberzukommen. Aber es hat sich halt in den letzten Jahren, es ist extrem gewachsen. Also als wir letztes Jahr, so um die Jahreswende, jetzt um Silvester da waren, waren ungefähr 7.000 Menschen vor Ort, ungefähr. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil das, wie gesagt, kein offizieller Grund ist. Die Menschen, die dort leben in Zelten, in selbst zusammengezimmerten Bretterhütten. Was jetzt passiert ist, ist in den letzten Tagen hat die französische Regierung gut 30% der Campfläche entfernt. Das ist gegen den Willen der Bewohner geschehen, das ist gegen den Willen der Freiwilligen, die sich vor Ort engagieren, passiert. Man möchte die, wie Franzosen nennen sie Migranten, wir nennen sie Flüchtlinge, dort weghaben. Also man versucht ihnen anzubieten, dass sie sich in verschiedene Camps rund um Frankreich verteilen können. Es gibt Aufnahmezentren in Frankreich, so wie wir die in Deutschland auch haben. Aber natürlich nicht alle an der Seite Richtung England. Und die Menschen haben ein Ziel, die wollen nach England und die möchten natürlich nicht in Busse verladen werden und nach Marseille oder in die Provence oder sonst wohin gebracht werden, wo sie ihrem Ziel, nach England zu gelangen, wieder viele, viele hundert Kilometer entfernt werden.
Sie haben gesagt, ja, die Menschen wollen rüber nach Großbritannien. Die Chance, dass sie das schaffen, ist aber de facto gleich null. Denn Großbritannien schottet sich immer weiter ab. Das lesen wir ja auch in den Zeitungen. Warum halten die Menschen an dieser Idee fest? Warum sagen sie nicht, okay, dann bleibe ich in Frankreich, beantrage hier Asyl, aber habe vielleicht wenigstens die Chance auf bessere Lebensumstände?
Also ich glaube, wir können uns das kaum vorstellen. Also es ist de facto wirklich so, dass im Schnitt zwischen 70 und 150 Menschen es pro Woche schaffen, über illegale Wege, über das Durchlaufen des Tunnels oder über das Klettern in die LKWs sozusagen schon nach Großbritannien rüber schaffen. Und wenn man zu den Nationen gehört, die in Großbritannien Asyl suchen dürfen, sind die ab dem Tag, wo die dort ankommen, sofort im Asylsystem und werden entsprechend versorgt. Das hat schon einen gewissen Reiz natürlich für diejenigen, die dort Anspruch haben. Dann gibt es einige Familien oder sehr, sehr viele sogar, die Familien und Verwandte dort drüben haben und dort Unterschlupf suchen möchten, die einfach mit ihren Familien vereinigt werden. Wir haben eine ganze Menge unbegleitete Minderjährige in dem Camp. Also es gibt keine genaue Zahl, wir schätzen, es sind ungefähr 800, die unter 18 sind, die mit ihren Familien wieder vereint werden möchten.
Mittlerweile hat, Sie haben es ja angedeutet und berichtet, ein französisches Gericht die Teilräumung aufgrund dieser schrecklichen Zustände, der Unsicherheit und der Gewalt, die da auch herrschen, verfügt. Das macht die Sache besser, schlechter oder verschiebt nur das Problem? Wie ist Ihre Meinung dazu?
Also wir beobachten jetzt, dass ein Teil der Flüchtlinge tatsächlich in die Busse steigt und in die Camps fährt, die rund um Frankreich verteilt sind. Das ist aber mit Abstand der geringere Teil. Also lassen Sie das 300, 400 Leute sein, die dieses Angebot angenommen haben. Die meisten verlassen gerade das Camp nach Möglichkeit. Also diejenigen, die angesiedelt waren auf dem Bereich, der jetzt vernichtet wurde, die verteilen sich in die umliegenden Wälder, Felder und verlassenen Höfe und nisten sich da ein und versuchen von dort aus nach Großbritannien zu kommen. Und wir haben aber nach wie vor immer noch 4.500 bis 5.000 Menschen, die halt in dem Camp sind, was in dem Teil des Camps sind, der nicht niedergemacht wurde.
Sie sind schon mehrfach dorthin gereist und Sie werden auch wieder dorthin reisen. Was genau macht Ihr Verein da?
Was wir tun vor Ort, das sind im Wesentlichen, wir fahren Hilfskonvois. Das bedeutet, wir sammeln hier Spenden und bringen die dorthin. Das ist Kleidung. Warme Kleidung jetzt im Winter gewesen. Es ist Fokus in Decken und Schlafsäcke, weil Sie sich vorstellen müssen, dass in der Zeit, gerade im Winter, es ist nass, es ist kalt, es ist windig. Die Zelte haben so eine Überlebensdauer von ungefähr, vielleicht einer Woche. Dann sind die Zelte kaputt. Das heißt, es muss immer wieder neues Material gebracht werden, damit die Menschen und vor allen Dingen halt die Kinder halt trocken bleiben. Wir bringen Gaskartuschen rüber und was wir im Wesentlichen tun, sind Lebensmittel, die wir hier sammeln und rüberbringen oder eben von Geldspenden, die uns zugegeben werden, wird drüben eingekauft. Es werden eigentlich Lebensmittelpakete gepackt, das sind klassisch, wie man sich das so aus den Versorgungspäckchen aus dem Zweiten Weltkrieg kennt, das ist Dosengemüse, das ist ein bisschen Brot, das ist Schokolade, da sind ein bisschen Brühwürfel und solche Dinge drin, mit denen die Menschen dort auf einfachsten Verhältnissen auf dem Lagerfeuer kochen können.
Wann geht's wieder los?
Also der nächste Konvoi startet von unserer Seite aus nach Calais Anfang April. Wir waren jetzt am Wochenende, war wieder ein Team unten und hat Sachen runtergebracht und Anfang April ist die nächste Tour.
Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg bei dieser Reise, Ihnen und Ihren Mithelfern. Daniela Neuendorf war das über die Hilfseinsätze des Kölner Vereins Refugees Foundation, den wir heute vorstellen und der in regelmäßigen Abständen auch nach Calais fährt. Und Ihnen, Frau Neuendorf, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wir sprechen hier heute über den Verein Refugees Foundation in Domradio weltweit. Und alles begann im September 2015 mit einem Hilferuf bei Facebook, und zwar aus dem ungarischen Röschke. Das ist die Stadt an der serbischen Grenze, die vergangenen Sommer zu einem der ersten Brennpunkte der Flüchtlingskrise wurde. Denn über Röschke führte damals die Westbalkanroute, bis Ministerpräsident Viktor Orban kurzen Prozess machte und die Grenze zu Serbien schließen und das Flüchtlingslager in Röschke räumen ließ. Danach kam es zu Tumulten und erstmals gingen damals Sicherheitskräfte auch mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Flüchtlinge vor. In Köln ließ damals zeitgleich Nicole Malmedé einen Aufruf bei Facebook und kurz entschlossen sucht sie im Internet Mitstreiter und 24 Stunden später sitzt sie mit anderen Helfern in einem vollgepackten Transporter auf dem Weg nach Ungarn. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich nämlich ganz viele Spender gefunden, die Autos, Benzin und Hilfsgüter bereitgestellt hatten. Über diese erste Tour hat sie uns soeben hier in Domradio weltweit schon berichtet. Frau Malmedé, wann kam es eigentlich dann zu dem Entschluss, das müssen wir nochmal machen?
Naja, wir hatten ja das große Glück, wir waren nur zu zweit im Auto. Ich war mit der Daniela Neuendorf im Auto und wir haben uns halt die ganze Zeit versucht zu verstehen, was da eigentlich wirklich vor sich geht. Weil greifen kann man es, wie gesagt, tatsächlich erst, wenn man selber da gewesen ist. Und wenn man es einmal gemacht hat, fällt es einem sehr schwer, also ich sag mal so, wenn man es initiiert hat, fällt es einem sehr schwer zu sagen, ich bleibe jetzt einfach hier und tue so, als wäre das gar nicht mehr existent. Das ist ja auch wahnsinnig schwer. Man kann das ja nicht ausblenden.
Das heißt, Sie konnten einfach gar nicht mehr zu Hause bleiben?
Nee. Wir haben dann ja relativ schnell, das war Mitte September, den nächsten Konvoi organisiert und sind dann mit zwei Transits und zwei Autos dann nach Opatovac gefahren, Kroatien. Das ist am Grenzübergang zu Serbien. Man muss wissen, die komplette serbisch-kroatische Grenze ist vermint, immer noch aus dem Jugoslawienkrieg. Und somit sind die Grenzübergänge, das sind wirklich so, wie man sich das vorstellt. Das sind so grüne Grenzen, das ist so ein Feldweg, und dann gibt es einen Schlagbaum und dann ist man von der einen Seite auf der anderen. Und da lagen irgendwie zwischen Opatovac und Berkasovo lagen 500 Meter Aber da war eine Grenze, die war gesichert. Also wie gesagt, eine grüne Grenze, aber die war gesichert. Und da wurden die Leute rübergeschickt. Und wir sind dort mit einem portugiesischer Journalist ins Gespräch gekommen, der sagte, wenn ihr hier nicht gebraucht werdet, nehmt euren Kram und seht zu, dass ihr nach Serbien kommt. Ich meine, das klingt jetzt weit, aber das waren halt eigentlich nur 500 Meter. Aber wir mussten eben 60 Kilometer Umweg fahren, um von hinten rum ranzukommen und sind dann in Bergkasovo gelandet, wo es den Menschen wirklich schlecht ging.
Sie müssen mir eins erklären, wie funktioniert die Organisation Ihres Vereines oder wie funktioniert Ihre Hilfe? Sie sagen ja, Sie fahren hier mit einigen wenigen Leuten los, kennen aber Leute in der Region. Wie genau ist das Vorgehen? Weil in der Regel gibt es ja vor Ort immer Leute, die sich viel besser auskennen und die eben auch wissen, welche Hilfe jetzt gerade benötigt wird. Wie organisieren Sie sich als Verein?
Ich sag mal so, man mag Facebook oder man mag es nicht, aber wenn es Facebook nicht gäbe, gäbe es diese ganze organisierte Hilfe für Flüchtlinge nicht. Das war am Anfang, da waren wir auch im Grunde halt, wie das so ist, wenn man laufen lernt, ja, man fällt auch hin, man bringt auch mal Sachen mit, die keiner brauchen kann oder keiner haben will, dann bringt man sie woanders
hin. Zum Beispiel?
Zum Beispiel Windeln.
Ach.
Da war eine Zeit, da brauchten die, trotz der vielen Kleinkinder auf der Route, haben wir es nie verstanden, da waren ganz wenige, die Windeln brauchten oder Windeln wollten für ihre Kinder. Und wie gesagt, mit der Zeit hat sich halt herauskristallisiert, dass die Menschen vor allem Schuhe brauchen. Aber da die ganzen Iraker, Iraner, Syrer, aber auch Afghanen sind sehr zierliche, sehr kleine Menschen.
Und die haben nicht so große Füße wie unsere europäischen Männer.
Die Sache ist, dass sie Schuhgrößen zwischen, Standard ist so zwischen 40, 41 und 43, 44. Aber sie sind vor allen Dingen extremst schmal gebaut. Sprich X und XS, das sind so Hosen, die so gerade passen. Und meistens muss man noch so 5 oder 10 Zentimeter unten abschneiden oder 6-mal umkrempeln, weil die Jungs einfach ganz kurze Beine haben. Und das ist, dann kommt man da an mit Kisten von gespendeten Anziehsachen, die Hosen beinhalten, da können 5 Afghanen rein oder 3 Syrer. Ja, da kann man ganze Familienzelte draus machen, wenn wir die Spenden hier in Deutschland sammeln. Die deutschen Männer sind einfach anders gebaut, ist es ganz klar.
Wie informieren Sie sich denn dann? Also Sie haben ja gerade gesagt, man lernt so ein bisschen auch am Anfang. Wie informieren Sie sich denn jetzt? Wo gehen wir hin? Wo wird was gebraucht? Was sammeln wir? Wie läuft das logistisch ab?
Also es gibt inzwischen eine geniale Organisation, das sind Kroaten, das nennt sich Are You Serious? Wie Syrien, aber eben nicht. Meint ihr es ernst? Are You Serious ist eine Organisation, das sind, 3 oder 4 Mädels, die sammeln permanent Informationen, die haben Kontakte auf den Inseln, an den verschiedenen Fluchtstrecken, an den Lagern, in den Lagern. Und jeder ist gehalten, so wie wir das auch gemacht haben von Samos, möglichst in Kurzform ein paar Zeilen zu schicken und zu sagen, wie die aktuelle Lage des Tages war. Und die kondensieren das dann in einen Bericht. Der Bericht weitet sich inzwischen aus auf politische Informationen aus den einzelnen Ländern. Das heißt, man hatte also eigentlich wirklich immer, wusste man genau, wann, wo, was gebraucht wurde. Es stehen dann auch die E-Mail-Adressen drin oder Telefonnummern von den Menschen, die man kontaktieren soll, wenn man dahin will. Nicht jeder kann ja einfach so losfahren oder hat jetzt ad hoc 500 Paar Schuhe. Das will ja auch alles organisiert sein.
Das heißt, Sie gehen vor Ort und bieten Ihre Hilfe denen an, die vor Ort sozusagen die Strukturen schon aufgebaut haben.
So war das. Inzwischen ist es so, dass wir uns tatsächlich vorab informieren und man weiß ja, wo die Punkte sind. Ich meine, wir sind inzwischen in Calais tätig. Wir waren auf Samos und unterstützen dort die Küche. Da gibt es eine Küche von 4 griechischen Frauen, die kochen seit August jeden Tag eine Mahlzeit für die Menschen.
Von wie vielen Mahlzeiten sprechen wir da?
Bis Anfang Februar hatten die 172.000 Mahlzeiten gekocht. Inzwischen sind sie weit über die 200.000 Grenze raus. Alles von ihrem eigenen Geld.
Wahnsinn.
Keinen Cent von Regierung, keine Unterstützung.
Ja, das ist irre, dieses Engagement. Nicole Malmedy ist bei uns heute hier im Studio und erzählt uns über ihren Verein Refugees Foundation. Und auch in Griechenland sind die Helfer aktiv, unter anderem in Idomeni. Das ist ja in den vergangenen Wochen in den Fokus gerückt. Und was die Gruppe da erlebt hat, darüber sprechen wir gleich.
Idomeni an der Grenze zu Mazedonien. Dieses kleine griechische Dorf, das ist mittlerweile zum Symbol geworden für Europas beschämende Flüchtlingspolitik. Das liegt an der Grenze zu Mazedonien, ich habe es gesagt, auf der sogenannten Balkanroute. Aber seit Februar durften immer weniger Flüchtlinge rüber und in Griechenland gab es dann sozusagen einen Rückstau. Das Auffanglager in Idomeni ist eigentlich nur für 1500 Menschen ausgelegt. Allein in der vergangenen Woche waren da aber in Spitzenzeiten 14.000 Menschen, die da untergebracht wurden, unter katastrophalen Bedingungen, in Zelten, im Matsch, im Schlamm, im Regen, in der Kälte. Wir haben die Bilder alle im Fernsehen gesehen. Bei uns ist heute Nicole Malmedy hier zu Gast im Domradio und berichtet uns über ihren Kölner Verein Refugees Foundation, den sie im vergangenen Herbst mitbegründet hat. Frau Malmedy, eines ihrer Teams ist ja auch schon in Idomeni gewesen. War diese Katastrophe, diese humanitäre Katastrophe eigentlich damals schon absehbar?
Das war über Karneval. Anfangs war die Lage relativ entspannt. Da waren zu Hochzeiten 4.000 bis 5.000 Flüchtlinge, die unsere Mädels, das war eine Truppe von 4 Damen, die dort waren, die also nichts anderes gemacht haben, als die umliegenden Läden leer zu kaufen. Sprich, die sind hingefahren und haben Milch gekauft, haben Flaschen gekauft, haben Bälle gekauft, haben zu essen gekauft und haben ganz, ganz toll mit Ärzte ohne Grenzen zusammengearbeitet, die ich auf diesem Wege nochmal unbedingt hervorheben möchte, weil es die einzige der offiziellen Organisationen ist, die tatsächlich mit Freiwilligen zusammenarbeitet und auch sagt, dass sie ohne die Freiwilligen längst selber untergegangen wären.
Sie selber sind zeitgleich auf Samos gewesen. Wie muss man sich die Situation da vorstellen? In welchem Zustand kommen die Menschen da an? Beschreiben Sie das.
Samos hat eine ganz besondere Eigenheit noch im Gegensatz zu Kos oder Lesbos, wo man sagt, da kann man an den Strand gehen und den Booten den Weg zeigen. Samos ist eine Insel, die hat viele Strände und die auch sehr schön sind zum Teil und sicherlich im Sommer so ein bisschen so ein kleines verlorenes Paradies. Es ist halt nicht ganz so einfach, an diese Strände zu gelangen. Normalerweise kommt man da nur mit dem Boot hin und wenn man dann da ist, dann, ja, die können sich schwer bemerkbar machen und dann müssen Teams einfach immer die Insel abfahren oder auch umkreisen mit anderen Booten, um zu sehen, wo kommen denn jetzt Flüchtlinge an. Weil die dann, wenn sie ankommen und nicht bemerkt werden, so sie denn die Überfahrt überleben, dann müssen sie halt oft noch 3-4 Kilometer bergauf gehen, bis sie dann auf der Straße sind und dann muss da erstmal jemand vorbeikommen, der sie sieht und der sagt, da sind Flüchtlinge und dann kommt der Bus von Ärzte ohne Grenzen und die sammeln die dann ein und dann werden die eben in den Hafen, oder wurden, damals war das so, in den Hafen gebracht.
In welchem Zustand sind die Menschen?
Müde, hungrig, auf der anderen Seite aber auch irgendwie sehr erleichtert, dass sie endlich in Europa sind. Sie wähnen sich in Sicherheit.
Weil sie noch nicht wissen, was sie hier erwartet? Oder weil es sie nicht abschreckt?
Sagen wir es mal so, das ist ja was, das wir auf dem ganzen Weg immer schon an der Route gehabt haben. Man tut sich sehr schwer, die Leute weiterzuschicken. Aber was soll man machen? Man kann sie auch nicht zurückschicken. Da, wo sie herkommen, ist es so grausam. Und da haben zum Teil 2, 3, 4, 5, 6 Jahre Krieg erlebt. Permanenten Bombenhagel, Familienmitglieder verloren oder sind bedroht worden von ISIS oder den Taliban. Die glauben, das ist hier das gelobte Land. Ich glaube, es gibt auch natürlich sicherlich viele Flüchtlinge, wenn die dann erstmal hier sind, die trauen sich nicht, ihren Familien zu erzählen, in was für schlechten Umständen oder unter was für schlechten Bedingungen sie hier leben anfangs, weil sie sich vielleicht auch dafür schämen und lieber nichts sagen.
Wie viele machen mittlerweile bei Ihrem Verein mit?
Also aktiv würde ich sagen, wir haben jetzt zu Hochzeiten waren wir im, das war Ende November, Anfang Dezember, hatten wir auch noch ein luxemburgisches Team dabei, die inzwischen einen eigenen Verein gegründet haben, weil das einfach spendentechnisch auch für die Luxemburger einfacher ist. Da waren wir um die 20 Personen, die mitgefahren sind. Aber ohne unseren Rückhalt hier in Köln und die vielen Mitglieder in der Facebook-Gruppe und Menschen, die uns unterstützen, sei es moralisch, sei es mit Sachspenden oder mit einfach nur mit Packen helfen, mit Sortieren helfen. Also da haben wir, das ist der Wahnsinn. Da haben wir, ohne die könnten wir das gar nicht machen, ohne deren Unterstützung.
Jetzt sind Sie aber seit kurzem erst ein Verein. Das ist, glaube ich, eine ziemlich neue Entwicklung, oder?
Ja, wir haben das angeleiert im November. Es hat da so ein paar kleine Hürden gegeben. Manchmal sollen die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen so könnten. Es war alles etwas schwierig, aber wir haben es dann schließlich und endlich hingekriegt und waren noch vor Ende Dezember ein eingetragener Verein und haben somit nun auch die Befreiung vom Finanzamt gekriegt und dürfen Quittungen ausschreiben und das auch rückwirkend für 2015.
Naja, und dann macht das Spenden natürlich auch nochmal doppelt so viel Spaß, wenn man die Quittung beim Finanzamt einreichen kann. Wenn Sie spenden möchten, dann freut sich der Verein Refugees Foundation natürlich. Die Internetseite und die Kontaktdaten, die finden Sie auch bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Und wenn Sie selber mit anpacken wollen, auch diese Menschen sind natürlich immer willkommen bei dem Verein. Wie das funktioniert, was man da machen muss, darüber sprechen wir gleich. Weltweit heißt die Sendung, die Sie gerade hören, hier bei uns im Domradio. Wir sprechen über den Verein Refugees Foundation hier aus Köln. Und es ist knapp mal ein halbes Jahr her, dass Nicole Malmedy bei Facebook einen Hilferuf aus Roschke in Ungarn gelesen hat. Kurz entschlossen suchte sie ein paar Gleichgesinnte und schon am nächsten Tag saßen sie und ein paar Mitstreiter, die sie übrigens auch nur übers Internet kannte, also vorher haben die sich alle noch nie gesehen, in einem Transporter mit Hilfslieferungen auf dem Weg zur Balkanroute. Aus diesem einen Trip wurden ganz viele auf die griechischen Inseln nach Calais und immer wieder eben auch nochmal zurück zur Balkanroute. Nicole Malmedy ist heute hier bei uns im Studio und erzählt uns davon. Frau Malmedy, mal eine ganz andere Frage. Ich las im Internet, dass Sie auch Mutter von 3 Kindern sind. Auch Sie müssen arbeiten und Geld verdienen. Was machen Sie eigentlich in Ihrem anderen Leben?
Ich arbeite für eine amerikanische Stiftung. Jetzt zum ersten Mal werden es genau 5 Jahre. Assist, das ist eine Organisation, die seit inzwischen 47, fast 48 Jahren deutschen und inzwischen auch internationalen Schülern, nicht Studenten, Schülern die Möglichkeit gibt, ein Jahr in einem ausgesuchten Internat oder in einer privaten Tagesschule in den USA zu verbringen. Und ich bin selbstständig und kann meine Arbeit selbstständig einteilen und bringe das sehr, sehr gut unter einen Hut. Also das ist ja heute der Vorteil oder das Geniale, dass man vieles übers Internet und das meiste, was ich mache, mache ich übers Internet und alles andere wird eben dazwischen geschoben. Und meine Kinder finden es einfach toll. Die sind natürlich, die sind nicht 6, 12 und 13. Das wäre ja gar nicht machbar. Und deswegen nutze ich die Chance, die andere nicht haben und viele von unseren Unterstützern auch nicht, weil deren Kinder oft noch klein sind. Die können nicht einfach weg, aber meine sind 23, 21 und bald 19. Insofern.
Die kriegen das schon ganz gut alleine hin. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie denn nicht reisen? Das Reisen und die Hilfslieferung ist ja das eine. Was machen Sie, wenn Sie hier sind? Wie viel Organisatorisches gibt es hier zu bewältigen, wenn Sie in Deutschland sind?
Naja, der Verein ist ja nun mal gegründet. Das war eine ziemliche Herausforderung. Dann hatten wir noch einmal den Versuch gestartet, Hilfsgüter nach Serbien zu bringen. Das ist relativ kompliziert und sehr schwierig gewesen, weil man natürlich verwöhnt ist als Europäer, in Anführungsstrichen, dass man sich ins Auto setzt und einfach losfährt und in 2 Stunden, 5 Stunden, 7 Stunden einfach in einem anderen Land ist, wo eine andere Sprache gesprochen wird und denkt, das geht halt alles so ganz simpel. Und das ist halt, Serbien gehört nicht zu Europa, ist auch nicht Beitrittskandidat. Das heißt, die serbischen Grenzen sind eine echte Hürde. Und eine Herausforderung. Aber die waren auch schon eine Herausforderung zu Zeiten, als sie noch sehr freundlich waren. Nur wenn man natürlich mit einem Lastwagen von Hilfsgütern ankommt, dann ändert sich doch einiges. Und da war viel Papier, das haben wir allgemein unterschätzt, was da an administrativer Arbeit auf uns zukommt. Und es muss natürlich auch alles organisiert werden. Aber inzwischen ist es so, dass wir tatsächlich auch die Teams so haben, dass wir jetzt andere Mitglieder haben der Refugees Foundation, die also auch Teams leiten können und in neue Orte fahren können und uns da sehr unterstützen.
Sie machen spannende Erfahrungen, Sie sehen aber auch viel Leid. Davon haben Sie uns im Laufe der Sendung schon erzählt. Wie gehen Sie damit um?
Gute Frage. Nächste Frage. Nein, jetzt, ich habe für mich gerade vor einiger Zeit entschieden, dass das jetzt meine letzte Reise sein wird, weil ich einfach glaube, auch trotz aller Toleranz der Familie und der Kinder wieder eine Zeit lang zu Hause sein muss, Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube, es auch für mich ganz gut ist, wenn ich mal ein bisschen Abstand von allem bekomme, was ja nicht heißt, dass ich nicht trotzdem aktiv tätig sein werde mit den einzelnen Gruppen vor Ort und auch hier mit den Mitgliedern zu planen und zu überlegen, wo kann man wie was hinschicken. Und nichts ist ja sicher an dieser ganzen Sache, weil die Kosten übernehmen ja zu 90% die Helfer alle selber, privat. Also der Verein bezahlt wirklich nur, wenn wir vor Ort ein Auto mieten müssen und gibt einen kleinen Zuschuss für Menschen, die das halt einfach, die sich das dann vielleicht so aus der eigenen Tasche doch nicht leisten können. Die unterstützen wir dann so ein bisschen.
Ist es nicht eigentlich auch eine frustrierende Arbeit? Sie tun und machen, sie bringen dahin, aber sie sehen ja wahrscheinlich gleichzeitig auch, man wird nie fertig und der Flüchtlingsstrom reißt nie ab und es ist nie für alle da. Und es werden eigentlich immer noch mehr und die Politik fährt auch gerade in eine ganz andere Richtung.
Da gibt es eine sehr, sehr nette Anekdote zu erzählen, die ich immer bei sowas gerne erzähle. Das war noch auf unserer zweiten Reise in der Vorplanung nach Berkasovo, bekam ich eine Nachricht von einer ganz lieben Unterstützerin auch, die mir schrieb, sie habe 96 Notdecken, diese silber-goldenen Decken, ob wir die denn alle brauchen könnten, woraufhin ich ganz lieb antwortete, dass bei 6.000 oder sagen wir 4.000, wollen wir nicht übertreiben, 4.000 bis 5.000 Menschen die Nacht, die damals über die Grenzen kamen, von denen wir wussten, dass da die 96 Decken sehr, sehr gut aufgehoben sein würden. Man muss natürlich das immer ganz lieb sagen, weil die Menschen das gar nicht verstehen. Kann man auch nicht verstehen. Ich habe es ja auch nicht verstanden, als ich noch hier in Köln saß und es nicht gesehen habe. Und jeder, der, wie gesagt, jeder, der mal vor Ort war, jeder, der mal an der Drehscheibe geholfen hat, jeder, der mal in einer Flüchtlingsunterkunft war oder der Kontakt zu den Menschen hat und einen Zugang zu den Menschen hat, der wird verstehen, was ich damit meine. Aber nein, es reicht nie. Das ist sehr, sehr, sehr frustrierend. Und das Schwierigste ist an der ganzen Sache gar nicht so sehr das vor Ort sein, das mit den Menschen reden. Das ist ja das Allerwichtigste, ihnen freundlich zu begegnen. Und man hat Unterhaltungen auch manchmal nur mit Händen und Füßen oder mit Augen und die Menschen einfach nur in den Arm nehmen. Das ist so viel wert. Das Allerfrustrierendste ist dann, wenn man tatsächlich hier wieder in unserem schönen Köln aufschlägt. Also schön, ja. In Köln aufschlägt, sag ich mal, und dann sieht man diesen ganzen Überfluss. Wir haben alles, wir haben alle von allem zu viel. Auch ich habe zu viel. Ich habe mir seit Anbeginn dieser Arbeit, ich glaube, zwei Paar. Ich habe mir noch eins in Griechenland neulich im Outlet gekauft, weil meine Stiefel, die ich geschenkt bekommen habe, einfach zu warm waren für da unten und ich dachte, bevor meine Füße wegschwimmen. Aber das war's. Ich merke selber gar keine Bedürfnisse mehr. Ich gehe in den Laden und sehe tolle Pullis und denke, willst du dir jetzt wirklich einen Pulli für 250 € kaufen? Da könntest du doch für Flüchtlinge mal rechnen bei knapp 10 €. Ja, könnte ich 25 Paar Schuhe kaufen. Also guckt man sich die Sachen an und legt sie brav wieder zurück, probiert sie an und sagt, ach schön, aber brauchen tue ich es wirklich nicht.
Das heißt, auch Sie persönlich, Ihre persönliche Einstellung hat sich durch die Arbeit verändert?
Komplett, komplett. Also ich glaube, das ist das, was viele noch gar nicht realisieren oder auch nicht realisieren können. Ich nehme es auch niemandem übel. Ich meine, ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die nicht mit an die Route fahren, weil sie wissen, dass sie nicht die emotionale Stärke haben, da mitzufahren. Und wir haben alle irgendwann mal an einer Stelle in der Ecke gehockt und nur noch geheult, weil es teilweise wirklich, wirklich, wirklich gruselig ist. Es ist sehr, sehr schwer zu verkraften, weil ich steige einfach in ein Flugzeug oder in ein Auto oder in einen Zug und dann bin ich wieder zu Hause und ist alles okay und ich lasse diese ganzen Menschen zurück mit der Hoffnung, endlich ein friedliches Leben zu finden und dann weiß ich, was ihr hier zum Teil erwartet, ja.
Nicole Malme, die war das über ihre Erfahrungen an den Außengrenzen der EU, wo sie und ihre Mitstreiter der Refugees Foundation immer wieder mit Hilfslieferungen hinfahren. Hier bei uns im Domradio und wir stellen heute den Kölner Verein Refugees Foundation vor. Nicole Malmedy ist eine der Gründerinnen, sie ist heute hier zu Gast. Frau Malmedy, wir schaffen das, diesen viel zitierten Satz, den sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang September aus, also ungefähr zeitgleich mit dem Beginn Ihres Engagements. Was hat sich seitdem verändert?
Also was das Helfen angeht, das werde ich öfters auch von Ihren Kollegen gefragt. Jetzt auch gerade nach Silvester, hat sich da was verändert? Habt ihr weniger Spenden? Habt ihr weniger Zuspruch? Habt ihr weniger Hilfe? Ich kann nur sagen, im Gegenteil. Aber es ist die schweigende Mehrheit. Es sind viele Menschen, die machen einfach und die lassen sich nicht von irgendwelchen Parolen anderer unterkriegen und die suchen nach wie vor den Kontakt zu den Flüchtlingen, gucken, wie sie helfen können, Sprachkurse organisieren, Wohnungen einrichten. Ist ja nicht damit getan, dass man Menschen eine Wohnung findet. Das sind auch so Geschichten, die nicht immer einfach sind und da gibt es so viele, die da helfen. Ich bin immer wieder erstaunt, weil zum Glück ist ja Köln da gleich zu Anfang, sag ich mal, stark gegen vorgegangen mit den verschiedenen Vereinigungen, die sich gegen Pegida und ähnliche Menschen wehren, dass ich das Gefühl habe, vielleicht leben wir hier in so einer kleinen Bubble in Köln, dass wir von diesem ganzen Neonazitum oder Rechtsradikalen nicht so wirklich betroffen sind. Auf der anderen Seite ist es eine unserer Dinge, wir halten uns generell aus Politik raus und sagen eigentlich am liebsten gar nichts zu dem Thema, weil wir machen es für die Menschen und nur für die Menschen, die da auf dem Weg sind. Und,
aber die sind ja genau deswegen auf dem Weg, aufgrund der politischen Verhältnisse und das, was jetzt auf der Balkanroute beziehungsweise eben vor den Toren Europas passiert, passiert ja deswegen, weil die Politik so agiert, wie sie agiert. Kann man das trennen voneinander?
Das eine ist das Menschliche und das andere ist das, was die da oben, wie man sie so schön nennt, machen. Ich meine, der Krieg in Syrien, aber auch die Taliban und die Deutschen waren ja auch lange oder sind noch in Afghanistan. Das, was in Afghanistan los ist, was in Syrien los ist, was sich jetzt auch in den Anrainerstaaten entwickelt in Richtung Krieg. Ich meine, wir sind ja nicht ganz schuldlos mit unseren vielen Waffenlieferungen und mit all dem, was da jetzt passiert. Und jeder tut so, als wenn die das alles selber in den Griff kriegen müssten. Ja, nee, wir helfen den Menschen. Wir können uns da nicht in die, das müssen die anderen machen. Es macht keinen Sinn, sich da noch drüber Gedanken zu machen, weil wenn wir jetzt noch anfangen, auch noch in die Politik uns einzumischen, wir müssen da andere Wege finden und zwar alle Volunteers, alle Freiwilligen müssen versuchen, wir müssen uns eine Stimme schaffen, dass wir mehr Gehör finden vielleicht. Vielleicht ist das ein Weg, um da irgendwie ein bisschen was zu bewegen, aber bestimmt nicht über die Politik.
Aber Sie haben ja sicherlich eine Meinung zu dem, was da passiert. Also ich las bei Ihnen auf der Seite, während hier Institutionen um die Unterbringung von Menschen in Notunterkünften feilschen, weil es nicht um Menschen, sondern um Gelder geht. Das ist ja ein politisches Statement oder es ist zumindest eine ganz klare Kritik.
Das ist jetzt aber mehr bezogen noch auf die ganz großen Hilfsorganisationen dieser Erde, die sich ja immer international auch nennen. Wo das dann schon anfängt in Serbien, wo dann das serbische Rote Kreuz nicht mit dem kroatischen Roten Kreuz redet, weil die Serben nicht mit den Kroaten reden und umgekehrt. Da setzt dann so bei mir so ein bisschen die Frage an, muss das so sein, dass da jeder so sein eigenes Süppchen kocht, statt dass wir alle an einem Strang ziehen, alleine im Geschäft der, oder es ist ja ein Geschäft inzwischen. Ich meine, damit verdienen ja viele Menschen viel Geld, es sind viele Menschen in Lohn und Brot und es funktioniert halt nicht. Ich meine, das Rote Kreuz steht in Serbien 300 Meter hinter den ankommenden Bussen und gibt den Leuten Essenspakete in die Hand, die plus minus ein Kilo wiegen und die wissen aber, dass die dann noch 2,2 Kilometer bergauf bei sengender Sonne zu laufen haben und wundern sich dann und halten die Menschen dann für undankbar, weil sie einen Schluck Wasser trinken und weil sie einmal ins Brot beißen und dann weitergehen und den Rest wegschmeißen, weil sie können es einfach nicht tragen. Das sind so Sachen, da fasse ich mich an den Kopf.
Was glauben Sie, woran das liegt?
Ich sage mal so, solange es Freiwillige machen wie die Drehscheibe, dann ist das alles ganz wunderbar und unbürokratisch und schnell organisiert. Manches hakt auch, es hakt auch bei uns manchmal, das muss man zugeben. Das ist nicht immer alles perfekt, aber wir lernen ja auch mit jeder Fahrt noch mehr. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass diese Das sind ja eigentlich Unternehmen. Das Rote Kreuz ist ein Unternehmen, die Caritas ist ein Unternehmen. Ich habe von einer griechischen Insel gehört, da hat die Caritas ihre Leute abgezogen, weil es angeblich keine Spendengelder mehr gab. Ich habe von einer Organisation, ich nenne jetzt den Namen nicht, ich habe es auch nur gehört, ich weiß es nicht, aber sowas kann man eigentlich kaum erfinden, gehört, die sind auf einer Insel erschienen, haben Fotos gemacht und weg waren sie. Ja, das ist leider so. Und ich glaube, wenn man liest und hört, dass große Hilfsorganisationen, das sind ja Riesenmaschinen mit vielen Menschen dran, dass die nur, so heißt es, 20 Cent von einem Euro in ihr eigentliches Ziel stecken müssen, dann weiß man ja schon, was mit den 80 anderen Cent passiert. Die gehen halt auf die vielen Mitarbeiter drauf. Aber es ist ja nicht nur, es sind nicht nur die Hilfsorganisationen. Ich glaube auch, und da, das könnte man tatsächlich eine politische Meinung nennen, das Problem ist, dass wir, und da müsste Frau Merkel mal durchgreifen, beziehungsweise da müsste sich irgendjemand den Schuh anziehen. Ich glaube, wir müssen unbedingt das komplette System der Registrierung und der Organisation, auch der ganzen Unterkünfte und so, das muss entstaubt werden. Da sind einfach viel zu viele bürokratische Hürden, die das Leben nicht nur den Flüchtlingen schwer machen. Ich meine, da gibt es dann Familien, da ist der Vater in Köln mit dem Sohn und die Mutter ist mit der Tochter irgendwo 30 Kilometer von Köln weg. Die dürfen sich nicht sehen, weil es diese Residenzpflicht gibt. Das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht verstehen. Dann gibt es Familien, die werden von Familien aufgenommen, integrieren sich, leben sich ein, waren nicht in einer Flüchtlingsunterkunft, weil es eben anders gepasst hat. Ja, diese Menschen werden dann in ein Flüchtlingsheim geschickt, obwohl sie Deutsch lernen, die Kinder in die Schule gehen und alles schon läuft. Ich glaube einfach, unser bürokratischer Apparat und auch die Gesetze, es muss einfach mehr auf Eigeninitiative und auch auf den gesunden Menschenverstand gesetzt werden. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand, das ist das, was vielen Menschen in zugesicherten und zu bequemen Positionen abhanden gekommen ist.
Also mehr gesunder Menschenverstand, weniger Bürokratie, das fordert Nicole Malmedy vom Kölner Verein Refugees Foundation, den wir heute hier in Weltweit vorstellen. Und wie man sich an der Arbeit beteiligen kann, wie man die Arbeit unterstützen kann, darüber sprechen wir gleich. Wir stellen heute hier den Verein Refugees Foundation in Domradio Weltweit vor. Und auf der Seite steht, auf der Internetseite des Vereins steht, wie lange soll es noch so weitergehen? Wollen wir wirklich Tote an den Grenzen Europas? Und was werden wir unseren Kindern und Enkelkindern erzählen? Wie gesagt, das steht auf der Seite des Kölner Vereins Refugees Foundation, den wir heute vorstellen. Und das umschreibt ganz gut die Motivation der Helfer. Eine von ihnen ist Nicole Malmedy. Sie ist heute hier zu uns ins Studio gekommen und hat uns schon von ihren Einsätzen auf den griechischen Inseln und der Balkanroute erzählt. Frau Malmedy, als nächstes geht es für Sie in den Libanon. In dieser Woche geht es schon los und dann für 2 Wochen. Das ist ja so was ganz anderes. Es ist eben nicht die Balkanroute, es sind nicht die EU-Außengrenzen. Was genau haben Sie da vor? Was führt Sie dahin?
Man muss ja wissen, dass im Libanon sich Camps auch befinden. Der Libanon hat, ich weiß nicht, ich glaube 5 Millionen Einwohner und sie haben 4 Millionen Flüchtlinge. Und es ist eine norwegische Organisation, die jetzt vor einem Monat dort die Erlaubnis bekommen hat, in einem Camp eine Station aufzumachen und Flüchtlinge zu unterstützen und Flüchtlingen zu helfen, Spenden zu sammeln und diese Menschen zu versorgen und damit die Leute vor Ort zu entlasten, was den großen Vorteil hat, sag ich mal, wenn man die Leute dort unten gut versorgt, da sind ja viele, auch es sind nicht alle, natürlich wird es immer welche geben, die lieber nach Europa wollen, weil sie gar nicht wissen, wo sie dahin kommen. Aber es gibt ja auch viele, es gibt ja wohl auch an der türkisch-syrischen Grenze direkt Menschen, die sagen, wir bleiben hier und sobald der Krieg vorbei ist, gehen wir wieder zurück. Ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben in Europa keine 2 Millionen Flüchtlinge. Und da unten sitzen 4. In der Türkei sitzen auch noch mal ganz viele. Und wenn man natürlich dort auch den Menschen hilft, so wie jetzt unser Team eben in der Nähe von Izmir, dann hilft man am Ende auch uns oder der Balkanroute oder unseren Politikern. Weil mit jedem Menschen, der sich nicht auf den Weg zu uns macht, sondern dann wieder in sein eigenes Land geht, unterstützt man ja trotzdem auch Oder hilft man auch den Flüchtlingen, die dann hier sind? Die haben dann vielleicht eher eine Chance, bleiben zu dürfen und sich zu integrieren, als wenn wir einfach nur noch mehr Leute aufnehmen. Wir müssen ja es auch erstmal schaffen, uns hier um die Menschen zu kümmern, die schon hier sind. Und da muss einfach viel mehr gemacht werden.
Wissen Sie schon, was Sie da machen werden?
Ich gehe mal davon aus, es wird sich darum handeln, entweder Wegehäuser instand zu setzen, zu helfen oder einzukaufen, zu kochen. Das lassen wir auf uns zukommen.
Und Ihre Mithelfer aus dem Verein, was ist denn da als nächstes geplant?
Die Truppe um Daniela Neuendorf wird am 19. März nach Lesbos starten mit 10 Personen. Und dann ist Anfang April die nächste Tour für Calais geplant. Weil ich meine, im Gegensatz zu dem, was alle glauben, man hat ja nicht Calais komplett platt gemacht, sondern sie haben ja nur ein Drittel von Calais jetzt erstmal dem Erdboden gleich gemacht. Und ich glaube, die Zustände dort sind wirklich entsetzlich.
Wenn Leute das jetzt hören und sagen, da möchte ich gerne helfen, wie kann man Ihren Verein unterstützen?
Wie immer natürlich erstmal gucken, wenn man auf Facebook ist, kann man uns auf Facebook finden unter Refugees Foundation. Und wenn man uns da nicht findet, dann gibt es inzwischen auch eine Webseite. Das ist unter www.refugeesfoundation.org. Da sind wir zu finden. Am besten, man nimmt mit uns entweder per E-Mail oder per Anruf Kontakt auf. Und für die, die mithelfen wollen, wie gesagt, die müssen zwingend Facebook haben, weil wir können nicht noch nebenher andere Sachen organisieren mit Leuten, die nicht auf Facebook sind, weil alles sich wirklich auf dieser Plattform abspielt. Und wenn jemand einfach nur 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro spenden möchte, wir freuen uns wirklich über jeden Cent, der ankommt, und es geht zu 100% an die Flüchtlinge.
Und wer mit rausfahren möchte?
Der muss gucken, ob die Termine passen, zu denen wir fahren. Wie gesagt, jetzt Lesbos ist voll. Die nächste Truppe nach Calais ist auch schon relativ voll. Ich weiß, es ist auch geplant, aber wie gesagt, das muss man auch sehen, wie schnell jetzt die griechische Regierung unter Druck der anderen EU-Staaten es schafft, Idomeni zu räumen, dass eigentlich Ende April nochmal ein Trupp von uns nach Idomeni fahren wollte. Aber wie gesagt, das sind alles so Dinge, wir müssen da einfach von Tag zu Tag gucken. Und es nützt nichts zu sagen, ich habe im Juni 2 Wochen frei, wo kann ich hinfahren? Wo kann ich helfen? Weil das kann heute keiner voraussagen, was dann ist.
Also Zeit braucht man und Flexibilität, wenn man den Verein Refugees Foundation unterstützen möchte. Über Spenden jeder Art freuen sich die Organisatoren aber auch. Und wie Sie dahin finden zu diesem Verein, das können Sie nachlesen bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Da finden Sie den Link zu dem Verein und auch alle weiteren Informationen zum Thema. Nicole Malmedé ist heute hier zu Gast. Sie ist eine der Organisatorinnen des Vereins Refugees Foundation, der seit einem halben Jahr mit vollgepackten Transportern an die Grenzen der EU fährt, um dort Flüchtlinge zu versorgen. Alles in Eigenleistung machen die das. Wenn die Helfer zum Beispiel Flüge brauchen, dann zahlen die das in der Regel auch selbst. Nicole Malmedé hat uns auch schon von ihren Touren und Erlebnissen erzählt. Das waren ja auch manchmal heikle Situationen, Frau Malmedé. Sie haben uns erzählt, nicht immer war klar, ob die Grenze noch offen ist, wenn Sie zurück wollen. Manchmal wussten Sie auch gar nicht, wo es überhaupt am Ende hingeht. Mancherorts, das lesen wir hier in den Medien, geht die Polizei auch mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Flüchtlinge, gegen die Menschen vor. Hatten Sie eigentlich auf Ihren Touren niemals Angst?
Nee. Also wenn ich eins nicht gehabt habe, ist es Angst. Ich habe mal einen Schreck gekriegt, als wir aus Belgrad zurückgefahren sind, war Schneesturm und da hat sich kurz vor mir einer in die Leitplanke gesetzt. Wir haben ihm nicht helfen können, weil es war einfach, wir fuhren einfach und waren zu nah dran, aber es waren dahinter Autos. Das ist das einzige Mal, wo ich so einen richtigen Adrenalinstoß gehabt habe, aber ich habe noch nicht ein einziges Mal Angst gehabt. Ich habe weder vor irgendwelchen Soldaten Angst gehabt, weil das ist die Sache, wenn wir dorthin gehen, dann sind wir zu den Soldaten freundlich, wir sind mit der Polizei freundlich, wir haben in Dimitrov gerade die Polizisten mit Keksen versorgt, die wir mitgebracht haben, wir haben die Taxifahrer mit Keksen versorgt und wir haben auch die Soldaten mit Keksen versorgt und die anderen und auch die Bevölkerung versorgen wir immer, wenn wir können, mit Keksen, Bananen oder auch mal einem Kleidungsstück, wenn wir es denn haben, weil man darf nicht vergessen, dass diese Länder zum Teil ja auch bitterarm sind und die Menschen dort bitterarm sind. Ich meine, wenn man weiß, dass ein serbischer Polizist 250 Euro im Monat verdient, dann kann man sich überlegen, wie loyal der seinem Arbeitgeber gegenüber ist. Und wenn der irgendwo ein Auge zudrücken kann, weil er weiß, da gibt es in Belgrad Schmuggler, die schmuggeln Menschen für viel Geld weiter, dann ist es ja sehr einfach, da sich auch ein bisschen was da nebenbei zu verdienen, ja.
Wir haben darüber gesprochen, wie die Arbeit Sie verändert hat, wie frustrierend diese Arbeit auch sein kann. Was gibt diese Arbeit Ihnen denn, um mal von dem Positiven zu sprechen? An welche Momente denken Sie gerne zurück?
Ich habe eine Geschichte, die ich auch immer wieder erzähle. Das war halt in Berkasovo, als da wirklich noch die Menschenmassen Tag wie Nacht, aber hauptsächlich eben auch nachts durchgeschleust wurden. Dass man, wenn man dann eine Mutter mit vier kleinen Kindern hat, ich sag mal 2, 4, vielleicht 5 und 7, und man schafft es tatsächlich für alle diese Kinder ein paar Socken und ein paar passende Schuhe zu finden. Ja, das sind so Momente, wo man sich freut. Es sind ja auch alles nur Menschen. Man hat einfach, mit manchen hat man einen sehr netten Kontakt und bei anderen denkt man wieder so, so Idioten gibt's auch. Ja, es sind Menschen wie Sie und ich. Es sind Menschen, das sind Familien, das sind Familienväter, das sind mit manchen hat man direkt einen engen Draht. Ich habe auch noch zu einigen Kontakt, jetzt über Facebook, die sich also dann von einer Unterkunft in die nächste rumschlagen. Und das ist also auch mein Ziel, jetzt zu sehen, wie ich da dem einen oder anderen gegebenenfalls helfen kann, wenn ich jetzt hier vor Ort bleibe. Denn bisher bei einer Woche an der Route, 3 Wochen zu Hause, 1 Woche an der Route, war die Zeit schon sehr zwischen Arbeit, für die ich Geld bekomme, und Arbeit für die Flüchtlinge geteilt. Da blieb nicht mehr viel für anderes.
Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Arbeit, ein bewundernswertes Engagement. Nicole Malmedy war das, eine der Gründerinnen des Kölner Vereins Refugees Foundation, der in den Flüchtlingscamps an den Rändern Europas die Menschen unterstützt. Und da wird es wohl auch weiterhin, das muss man leider so sagen, wohl auch in absehbarer Zeit noch viel zu tun geben. Ja, Ihnen, Frau Malmedy, herzlichen Dank für den Besuch im Studio, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so viel Spannendes über sich, über Ihre Arbeit erzählt haben. Und für Ihren nächsten Einsatz im Libanon wünschen wir Ihnen alles Gute. Kommen Sie gesund wieder.
Sehr gerne. Vielen Dank und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle unsere Helfer, Unterstützer und auch die stillschweigenden Mitleser, die dann sich immer mal outen und sagen, wir beobachten euch schon ganz lange, wie können wir denn mal helfen? Die gibt's auch, da gibt's ganz viele von.
Nachhören und nachlesen können Sie die Sendung wie immer bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Da finden Sie auch weiterführende Informationen zum Thema und den Link zu dem Verein Refugees Foundation, den wir heute hier in Weltweit vorgestellt haben. Und damit geht die Sendung so langsam zu Ende. Ich verabschiede mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis bald.